Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Mikros Dynamis. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Mich persönlich freut es sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Programm. Wir möchten Ihnen heute eine Audioaufnahme eines Vortrags präsentieren. Diesen Vortrag hielt Mirna Stieler in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge in Erfurt. Mikros Dynamis war für Sie vor Ort. Diesen Vortrag durften wir exklusiv für das Freie Radio aufzeichnen. Das Thema dieses Vortrags war Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah. Zwei Synagogenneubauten wurden aus kunsthistorischer und architektonischer Sicht untersucht. In der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 wurden ungezählte Synagogen in NS-Deutschland in Brand gesetzt. Die Nazis wollten alle Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland auslöschen. Das ist ihnen zum Glück nicht gelungen. Gott sei Dank, nach dem Ende der NS-Gewaltherrschaft entstanden in Deutschland neue jüdische Gemeinden und es wurden wieder Synagogen gebaut. Doch welches Aussehen hatten diese Sakralbauten vor und nach dem Terrorregime der Nazis in Deutschland? Wie war das politische Klima in Bezug auf das Judentum und auf den Synagogenneubau im geteilten Deutschland? Wo liegen die Wurzeln der Synagogenarchitektur und wie verhält es sich mit der individuellen Entwicklung dieser Architektur? Hören Sie hierzu nach einer kurzen Begrüßungsrede Frau Mirna Stieler und ihren Vortrag Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, hier in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur letzten Veranstaltung unserer kleinen Veranstaltungsreihe, die in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, für die ich heute Abend hier stehe, mit der Stiftung Ettersberg, mit dem Arbeitskreis Erfurter Gedenken 1933 bis 1945 stattfindet.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu können. Vor allem freue ich mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und auch Interesse an diesem Thema zeigen. Wie bereits gesagt, ich habe meine Masterarbeit zu diesem Thema verfasst und die Motivation zu dieser Recherche ist daraus entstanden, dass ich mich im ersten Semester meines Masterstudiums mit der jüdischen Kultur in Europa befasst habe und im Zuge des Seminars eine Seminararbeit über die Synagogengemeinde in Trier und den Synagogenneubau in Trier geschrieben habe und danach halt gemerkt habe, okay, das Interesse besteht weiterhin, ich möchte gerne mehr über dieses Thema erfahren und habe dann eben Recherche betrieben, wie ich das Thema eben ausweiten könnte und bin dann darauf gestoßen, dass es eine große Forschungslücke, insbesondere im Bereich der Synagogenarchitektur in der DDR gibt. Und ich habe mich dann gefragt, wieso, und mir ist dann natürlich aufgefallen, dass es sich bei Erfurt um den einzigen Synagogenneubau in der DDR gehandelt hat. Und deswegen nimmt natürlich die Synagoge auch eine Sonderstellung in der Forschung ein, weswegen ich gesagt habe, okay, ich möchte mich damit beschäftigen. Gerade auch, weil die Nachkriegszeit nicht nur als die Zeit des Wiederaufbaus gilt, sondern eben auch diese ambivalente Geschichte der Teilung Deutschlands dadurch bekannt wurde. Und es ist auch immer wichtig, gerade wenn solche politischen Entwicklungen und gesellschaftliche Entwicklungen sind, auch den Blick auf die Architektur zu richten, da die Architektur ein sehr wichtiger Indikator für gesellschaftliche und politische Veränderungen ist. Und ja, und deswegen habe ich mich eben mit den zwei Bauten beschäftigt. Ich habe halt verschiedene Fragen an meine Arbeit gestellt. Was zum einen erstmal grundlegend ist, ist natürlich, was kann unter einer Nachkriegsarchitektur jüdischer Sakralbauten verstanden werden? Also gibt es da einheitliche Typen? Wie unterscheiden sich die Synagogenneubauten? Dann natürlich ist interessant, gerade in der Nachkriegszeit, sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern sich die Wiederbegründungen unterschieden haben. Also wie war die Wiederbegründung in der BRD? Wie sah das Ganze in der DDR aus? Und meine grundlegende Frage, die ich in meiner Arbeit beantworten wollte oder zumindest versucht habe, war eben, ob man an den beiden Synagogenbauten in Trier und auch in Erfurt eben die unterschiedlichen Bedingungen der Wiederbegründung der beiden Gemeinden ablesen kann. Also ob die Architektur uns etwas darüber erzählt, wie die Bedingungen zu dieser Zeit gewesen sind. Ich werde jetzt erst ein bisschen was zur Historie sagen der beiden Gemeinden und auch auf den Synagogenbau vor 1945 eingehen, weil das Ganze sehr grundlegend ist. und werde danach zu meinem Hauptthema mit den beiden Synagogen kommen. Beide Städte, also Erfurt und auch Trier, haben eine weitreichende jüdische Geschichte vorzuweisen. In Trier beispielsweise gab es keinerlei schriftliche Belege, wann eine jüdische Gemeinde ansässig wurde. Verschiedene Autoren gehen davon aus, dass bereits in der Antike verschiedene jüdische Familien in Trier ansässig waren. Aber es gibt keine Belege. Es gab verschiedene Anhaltspunkte, dass im Mittelalter sich angesiedelt wurde. Man hatte durch verschiedene Ausgrabungen Bleiblonken gefunden, die dem mittelalterlichen jüdischen Gewichtssystem entsprechen, oder ein Bruchstück einer Öllampe, dessen fast ganz erhaltener Spiegel ein Abbild der Menorah aufweist. Spätestens aber seit 1066 gibt es eine erste urkundliche Erwähnung der jüdischen Gemeinde in Trier. Und zwar wurde den Juden dort vorgeworfen, am Tod des Erzbischofs Eberhard von Trier verantwortlich zu sein, der zuvor versucht hatte, die Juden zwangstaufen zu lassen. Daraufhin war er verstorben und man wollte halt diesen Tod jemanden in die Schuhe schieben.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Die Neugier und das wissenschaftliche Interesse von Mirna Stieler ermöglicht uns, anhand ihres Vortrags einen Blick zu werfen auf zwei Synagogenneubauten. 1952 wurde in Erfurt in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik die neue Synagoge geweiht. Und auch in den 1950er Jahren entstand in Trier in Rheinland-Pfalz, also in der Bundesrepublik Deutschland, eine neue Synagoge. Dieser Vortrag ist deshalb besonders, weil die Referentin sich des Themas Synagogenneubau Ost und West sozusagen angenommen hat. In Thüringen in der DDR wurden seit 66 Jahren zur Synagoge in der Landeshauptstadt Erfurt keine wissenschaftlichen Untersuchungen unternommen. Die Referentin Mirna Stieler hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Kunstgeschichte studiert. Anhand der Beispiele der Synagogen in Erfurt und Trier widmet sich Frau Mirna Stieler dem Thema des Synagogenbaus nach der Herrschaft des Nationalsozialismus.
In der Stadt Erfurt sieht es ähnlich aus. Also Erfurt hat auch eine sehr reiche jüdische Geschichte vorzuweisen. Wann jedoch die ersten Juden ansässig wurden, kann bis heute nicht zweifelsfrei belegt werden. Ein erster Indikator ist aber der Erfurter Judeneid, der der Stadt ca. um 1200 übergeben wurde. Es gibt kein eindeutiges Datum, aber man ist sich sicher, dass Konrad I. von Wittelsbach, der damalige Erzbischof von Mainz, das Ganze übergeben hat, und seine Amtszeit wird auf 1160 bis 1200 eingeschätzt, und deswegen kann man auch dieses Dokument auf diese Zeit ungefähr zurückverfolgen. Das wichtigste Zeugnis der jüdischen Gemeinde hier in Erfurt ist aber die alte Synagoge, die erst 1992 durch Bauuntersuchungen wiederentdeckt wurde. Und hier kann man die Geschichte des Baus auf das Jahr 1094 zurückverfolgen und gilt damit als erster verlässlicher Beleg für eine Ansässigkeit einer jüdischen Gemeinde hier in Erfurt. Obwohl beide Gemeinden eben örtlich getrennte Gemeinden waren, ereilte sie dennoch dasselbe Schicksal. Also wir haben natürlich eine sehr ambivalente Geschichte, die geprägt ist von Vertreibung, von Pogrom, von Wiederansiedlung. Und erst im Anschluss an die Emanzipation des Judentums im 19. Jahrhundert, in Zeiten der Aufklärung, entwickelte sich dann auch in Erfurt und Trier wieder bedeutende Gemeinden. Und hier entstehen dann auch die neuen Synagogen. Also in Erfurt haben wir die große Synagoge von 1884 und auf der rechten Seite sehen wir die Synagoge am Zuckerberg von 1859. Und hier sieht man ja schon, dass es sehr unterschiedliche Baustile sind, wie die beiden Synagogen entstanden sind. Wir haben in der Synagoge in Erfurt eben mit diesen Kuppeln einen sehr, also einen Stil, der so an diese neomaurischen Synagogen erinnert. Und in Trier eben eine Synagoge, die neoromanische Stilelemente in sich vereint. Und die Synagogenarchitektur vor 1945 war, wie man an der Vielfalt der verschiedenen Stile erkennen kann, von einer intensiven Suche eines individuellen und vor allem für das Judentum angemessenen Baustils gekennzeichnet. Im Mittelalter hatte man eben die Phase, wo die Synagogenbauer sich vor allem in Stil und auch in Form größtenteils den Synagogenbauten ihrer Umgebung anpassten. Das war insbesondere auf eingeengte Entfaltungsmöglichkeiten zurückzuführen. also die insbesondere auf die Erstarkung des Christentums zurückzuführen waren, weil es eben dann kirchliche Einschränkungen gegenüber Synagogenbauten gab. Es gab Zunftausschlüsse jüdischer Architekten, sodass diese in Folge nicht in der Lage waren, ihr Handwerk auszuüben. Und so wurde eine individuelle Synagogenarchitektur schon damals im Keim erstickt, da Synagogen gebaut wurden, die eben nicht auffielen und auch von ihrer Umwelt kaum zu unterscheiden waren. Erst dann im Zeitalter der Aufklärung, in dem sich die gesellschaftliche Lage der jüdischen Bevölkerung besserte, traute man sich auch, Synagogen zu bauen, die nach außen hin ihre sakrale Nutzung zeigen konnten, wie man auch an der Synagoge in Erfurt sehen kann oder auch als Beispiel die Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin. Demnach wurden diese Bauwerke größtenteils als Abgrenzung zur christlichen Sakralarchitektur gestaltet und können in dem Sinne als Versuch einer eigenen jüdischen Architektursprache gewertet werden. Insbesondere zeigt sich hier ein neues Selbstbewusstsein, das eben auch durch die Architektur repräsentiert werden sollte. Dann nach dem Ersten Weltkrieg fing die Architektur natürlich an, sich der Moderne anzupassen. Man hat das neue Bauen, Bauhausstil und das Ganze. Und auch die jüdischen Gemeinden versuchten den Weg in die Moderne einzuschlagen. Also wir haben hier das Beispiel der Synagoge in Plauen. Das war die letzte Synagoge, die vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten geweiht wurde. Und wie man an diesen Kubus mit asymmetrischer Fensterverteilung sehen kann, waren auch die jüdischen Gemeinden dazu bereit, eben sich der modernen Architektur diesen Weg mitzugehen.
Im Mittelalter hatten sich die Synagogenbauer architektonisch stark an ihr christliches Umfeld anpassen müssen. Es gab sogar kirchliche Einschränkungen gegenüber Synagogenbauten. Die neu errichteten Synagogen durften optisch nicht auffallen. Eine individuelle Synagogenarchitektur konnte sich deshalb nicht frei entwickeln. Im Zeitalter der Aufklärung wehte ein anderer Wind als im Mittelalter. Die jüdischen Gemeinden bauten nun Synagogen, die in ihrer Gestalt ein wenig das neue Selbstbewusstsein deutscher jüdischer Bürger widerspiegelten. Diese Bauwerke wurden nun als Abgrenzung zur christlichen Sakralarchitektur gestaltet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Synagogen in einer modernen Formen- und Architektursprache gestaltet. 1930 wurde in der sächsischen Stadt Plauen, im Vogtland gelegen, das israelische Gemeindehaus mit Synagoge eingeweiht. Das war übrigens eines der letzten jüdischen Kultusbauten unmittelbar vor der Herrschaft der Nationalsozialisten. Die in zweijähriger Bauzeit entstandene Synagoge in Plauen zählte zu den Hauptwerken des modernen Sakralbaus in der Weimarer Republik. In ihren Formen, Materialien und Techniken entsprach diese Synagoge als eine der ersten der Architektur des neuen Bauens.
Dieser modernen Architektur wurde jedoch dann 1933 jäh unterbrochen, sodass die Bezeichnung von Synagogen als architektonische Seismographen sehr prägnant wird. Also zu Zeiten der Verfolgung haben wir die Zerstörung der Synagogen, dann kommen die Zeiten der Wiederansiedlung, wo aber eben die Angst herrschte vor weiteren Verfolgungen, sodass man Synagogen baute, die eben nicht auffielen, weil man auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, sich ein imposantes Bauwerk dorthin zu stellen. Dann kommt die Zeit der Aufklärung, wo man eben dieses neu erlangte Selbstbewusstsein hat, wo man das auch in der Architektur repräsentieren will. Und dann eben die Zeit der Shoah, wo eben es den Nationalsozialisten nicht alleine um den Völkermord ging, sondern um die Auslöschung aller Zeugnisse jüdischen Lebens und damit auch um die Auslöschung der Synagogen. Für den Titel meiner Arbeit habe ich ein Zitat gewählt von Salomon Korn: Wer ein Haus baut, will bleiben, und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit. Dieses Zitat habe ich gewählt, da ich sehr prägnant finde, da es auch die Zeit nach 1945 repräsentiert. Also wir haben die Neubegründung jüdischer Gemeinden, die aber eben in provisorischen Unterbringungen ihre Gottesdienste abhalten mussten. Sowohl in Trier als auch in Erfurt sind die Synagogen zerstört worden. Das heißt, man hatte keinen Raum mehr zur Verfügung, um eben seine Gottesdienste abzuhalten. Ja, und andererseits lag es auch daran, dass sich viele der Rückkehrer eben auch nicht vorstellen konnten, Deutschland wieder ihre Heimat zu nennen, sodass auch der Ausdruck der gepackten Koffer zu einem Sinnbild dieser Zeit wurde. Also wir haben erst den provisorischen Neubeginn, wo man sich wahrscheinlich die Frage gestellt hat, bleibe ich in diesem Land oder verlasse ich dieses Land, wo man auch in dem Sinne nicht bereit war, sich ein neues Gotteshaus zu bauen. Und dann in den 50er, 60er Jahren kommt eben diese Zeit des Wiederaufbaus, wo man wahrscheinlich dann auch beschlossen hat, okay, ich bleibe hier, gemäß eben dem Leitsatz, wer ein Haus baut, der will auch bleiben. Der Wiederaufbau in der BRD und DDR unterlag jedoch divergierenden Voraussetzungen. Also wie sich schon kurz nach der Rückkehr der Überlebenden aus dem Konzentrationslager zeigte, flammte sowohl in der BRD als auch in der DDR erneut der Antisemitismus auf, sodass die Neubegründung der beiden Gemeinden unter sehr erschwerten Bedingungen entstanden. Beide Synagogen waren in der Pogromnacht angezündet und zerstört worden und es entstanden daraufhin Überlegungen für einen Ersatz. Hier sehen wir die Synagoge, die in Trier 1957 geweiht wurde. In Absprache mit der jüdischen Gemeinde bot die Stadt Trier damals der Gemeinde einen neuen Bauplatz an. Die Synagoge hatte vorher an einem anderen Bauplatz gestanden, aber die Gemeinde wollte nicht dahin zurückkehren. Deswegen hat die Stadt dann gesagt, okay, wir geben euch einen neuen Bauplatz. Und zusätzlich hat die Stadt auch gesagt, wir übernehmen den größten Teil der Baukosten. Der Rest wurde dann vom Land und vom Bund finanziert, sodass dann die Synagoge 57 geweiht werden konnte. In Erfurt kam es in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu einem großen Anstieg der Mitgliedszahlen. Bereits 1946 konnten 169 Mitbürger jüdischen Glaubens gezählt werden. Also das waren sehr unterschiedliche Bedingungen. In der BRD war der Anstieg der der Mitglieder der Gemeinden eher gering. In der DDR am Anfang sehr, sehr drastisch. Und aufgrund des Anwachsens der Gemeinde bemühte man sich dann schon ab 1946 um die Rückgabe des Grundstücks am damaligen Kartäuserring, dem heutigen Juri-Gagarin, und eben auch um eine Wiederherstellung einer Synagoge. Thüringen nimmt auch in dem Ganzen eine Sonderstellung ein, da Thüringen das einzige Land in der DDR gewesen ist, welches eine individuelle Wiedergutmachung auf administrativen Wege eingeführt hatte. In den übrigen Ländern war darüber diskutiert worden, aber die SED hatte große Widerstände und sagte eben, wir wollen diese Wiedergutmachung nicht. Und bereits dann im Januar 1946 stellte dann die jüdische Gemeinde einen Antrag auf die Wiederherstellung einer Synagoge und die Rückgabe des Grundstücks am Kartäuserring, welche jedoch einen Monat später von der Stadt abgelehnt wurde. Und aus der Akte und dem Schriftverkehr geht halt hervor, dass die Herausgabe des Grundstücks sehr widerwillig erfolgte. Also man hätte denken können, dass gerade weil Erfurt das einzige Land gewesen ist in der DDR, das eben eine Wiedergutmachung auf administrativen Wege eingeführt hat, dass man auch gesagt hätte, das Grundstück, die Synagoge, es wurde euch unrechtmäßig weggenommen, wir sind der jetzige Besitzer und wir geben es euch wieder zurück. Aber das Ganze war etwas schwerfälliger und so gab es halt ein Hin und Her. Es wurde dann gesagt, dass wenn überhaupt der Gemeinde erstmal das Grundstück zurückgegeben wird, weil das arisierte Eigentum, wie man es nannte, in dem Zustand zurückgegeben werden sollte, wie es sich zur Zeit der Beschlagnahme befand. Und das war 1945 und zu dieser Zeit hat die Synagoge schon nicht mehr gestanden. Und deswegen war man auch nicht bereit, einen Wertausgleich für diese zu zahlen. Nach langen Verhandlungen und einem langen Hin und Her bekam die Gemeinde dann das Grundstück 1947 zugesprochen. Und die Finanzierung und der Bau war jedoch noch nicht finalisiert. Also man hatte den in Erfurt ansässigen Architekten Willi Nöckel engagiert, einen Entwurf zu machen, den er bereits 1948 einreichte. Dieser wurde aber dann abgelehnt, also das ist der Entwurf, den wir hier sehen können. Dieser wurde jedoch abgelehnt, weil er zu groß und sakral war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt. Im Nordosten des Landes, in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, gab es nur einen einzigen Synagogenneubau, und zwar in Erfurt. Die Stadt Erfurt wurde 742 urkundlich erwähnt. Heute leben in Erfurt ca. 205.000 Menschen. In Trier, die Stadt liegt an der Mosel in Rheinland-Pfalz, leben derzeit ca. 115.000 Menschen. Archäologischen Funden zufolge soll bereits im 4. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde in Trier ansässig gewesen sein. Das ist zusammen mit Köln und Mainz vermutlich der Ort auf deutschem Gebiet, in dem sich Juden am frühesten niederließen.
Wie man auf der Abbildung sehen kann, plante der Architekt einen kreisrunden Mehlsaal, der bis zu 300 Personen Platz geboten hätte, mit einem überkuppelten Flachdach. Und das Ganze wäre halt schon ein sehr imposanter Bau gewesen, der auch sehr aufgefallen wäre und man auch seinen sakralen Nutzen nach außen hin gesehen hätte. Es wird daraufhin vermutet, dass die Städteplaner befürchteten, dass der kreisrunde Betsaal die gewachsene Harmonie des Wohnquartiers am Kartäuserring stören würde. Also dass das Ganze zu auffällig wäre. Ein weiterer Entwurf des Architekten wurde aus denselben Gründen abgelehnt und erst ein Entwurf von 1951 bewilligt sowie dessen Finanzierung genehmigt, nachdem der Betraum auf 200 Personen verkleinert und das kreisrunde Gebilde mit Kuppel in einen rechteckigen, unscheinbaren Bau mit Satteldach umgewandelt wurde. Demnach fügt sich der Bau auch exakt in die städtebaulichen Verhältnisse ein und verschwindet infolgedessen unauffällig in der Häuserzeile des Kartäuserrings. Also wie man hier sehen kann, ist die Synagoge auf beiden Seiten eingefasst. Heute ist die linke Seite nicht mehr, also dort dieses Haus steht nicht mehr, also es ist da jetzt freistehend. Auf der anderen Seite ist es jedoch noch natürlich angebunden an das andere Grundstück, an das andere Haus. Und ja, es ist sehr, sehr unauffällig. Also wenn man vorbeifährt, kann es auch passieren, dass man vorbeifährt und es halt eben nicht sieht. Der jüdischen Gemeinde Trier erging es hier etwas anders. Also man hatte bereits 1947 durch die französische Militärregierung die Auflösung der jüdischen Gemeinden aufgehoben und auch die beschlagnahmten Sittümer zurückerstattet. Und somit hatte die jüdische Gemeinde in Trier eben als Nachfolger die Restitutionsansprüche gegenüber dem ehemaligen jüdischen Besitz in der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmt worden war, zur Verfügung, sodass ihnen auch eine finanzielle Grundlage geschaffen wurde. Und dann kamen eben auch die 1953 erstmals die Bemühungen auf, um ein neues Gotteshaus auch in Trier zu bauen. Jetzt stellt sich wiederum die Frage, inwiefern eben diese verschiedenen Bedingungen, diese politischen Bedingungen an den Bauwerken abzulesen sind. Zentral für die äußere Betrachtung der Gebäude scheint insbesondere der Bauplatz der beiden Synagogen zu sein. Also der Standort in Trier, der weist eine hervorgerückte Lage im Stadtkern auf. Und wie man auf dem Foto sehen kann, haben wir eine Vierwandansicht der Synagoge. Also es ist eine freistehende Synagoge, die nicht in eine Häuserzeile integriert wurde. Das Grundstück ist ziemlich groß und es ist an einer städtebaulich wichtigen Stelle. Also es sind zwei Hauptverkehrsstraßen, die sich dort kreuzen. Und die steht eben im großen Kontrast zum Bauplatz der Synagoge in Erfurt. Wie ich bereits gesagt habe, hier in die Häuserzeile integriert wurde. Hier sieht man auch, dass die eine Seite jetzt freistehend ist. Und durch ihre, wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben diese anfänglich geplante Gestalt mit dem Rundbau, mit Kuppeldach dort gestanden hätte, hätte sie dort auch, wäre sie demnach auch als Sakralbau dort in Erscheinung getreten und hätte auch einen ganz anderen Eindruck vermittelt als die Synagoge, die wir heute dort sehen können. Und dieses mehr oder weniger sinnbildlich dafür, dass der Ausformung des jüdischen Glaubens in der DDR wenig Platz eingeräumt wurde, wodurch er gleicherweise auch für die Synagoge unsichtbar wurde. Die Synagoge in Trier hingegen nimmt eine exponierte Stellung mit Vierwandeinsicht ein und beansprucht den Bauplatz souverän für sich. Entsprechend der neuen politischen Gegebenheiten nahmen dann die jüdischen Gemeinden in Ost und West sehr unterschiedliche Entwicklungen. In den Ostzonen war es so, dass der Antifaschismus eine übergeordnete Rolle spielte und auch weitaus mehr Beachtung erfuhr, als es in den Westzonen der Fall war. Dort war man überwiegend damit beschäftigt, die nationale Schuld und Verantwortung von sich zu weisen und auch eine Stilisierung der Deutschen als Opfer der NS-Diktatur vorzunehmen. Aber im Osten, wie gesagt, war der Antifaschismus, dort lag der Fokus drauf. Aber es waren auch größtenteils die politischen Widerständler und Kämpfer gegen den Faschismus, die heroisiert wurden, sodass die Überlebenden der Shoah zu Opfern zweiter Klasse wurden und auch weniger in das öffentliche Interesse gerückt sind als die kommunistischen Widerständler. Ich habe jetzt die beiden Synagogen mal gegenübergestellt. Man kann sehen, dass beispielsweise in Trier wir ein Bauwerk haben, das eine sehr geschlossene Fassade hat. Also wir haben wenig Fensteröffnungen. Die Fenster, die da sind, sind sehr klein. Oder das Hexagramm, was wir auf der linken Seite sehen, ist mit schusssicherer Verglasung ausgestattet. In Erfurt hingegen sehen wir eine sehr offen gestaltete Fassade mit sehr großen Fensterfronten. Ja, die Fassade in Trier erinnert auch durch ihr geschlossenes Mauerwerk an eine Art Schutzmantel, der eben versucht, das Innere in der Synagoge, also den jüdischen Glauben und auch seine Anhänger eben vor den Einflüssen der Umwelt zu schützen scheint. Und die Fensterfronten in Erfurt lassen eher eine Zuversicht in das Aberben des Antisemitismus versuchen, obwohl der Bau der Synagoge unter sehr erschwerten Bedingungen 1952 entstand. Man hatte eine sehr feindliche Haltung, die auf die strikt antizionistisch und anti-israelisch ausgerichtete Haltung der DDR-Politik zurückzuführen ist. Und diese Politik engte auch den Spielraum der Juden immens ein und zwang zum Konformismus, was auch im Synagogenbau abgelesen werden kann. So hebt sich der Bau der neuen Synagoge in Erfurt kaum von der Nachbarbebauung ab. Lediglich winzige Details wie der Davidstern über dem Eingangsportal oder die hebräische Inschrift sowie der Davidstern im Giebelfenster lassen eine besondere Nutzung vermuten.
Wer ein Haus baut, will bleiben, und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit. In den 1950er und 60er Jahren galt dieser Leitsatz für diejenigen jüdischen Gemeinden, die sich für einen Synagogenneubau in Deutschland entschieden. Die Gemeindemitglieder waren zum Teil Menschen, die aus den Konzentrationslagern zurückgekehrt sind. Sie haben diese Konzentrationslager überlebt. Doch leider stießen eben genau diese Menschen vielerorts erneut auf Antisemitismus und rassistische Denkmuster, die in vielen Köpfen sowohl in der BRD als auch in der DDR herumflatterten. Im Sommer 1952 wurde eine neue Synagoge mit staatlichen Mitteln der DDR am Karthäuser-Ring, dem heutigen Juri-Gagarin-Ring in Erfurt, eingeweiht. Ohne Kompromisse mit den damaligen Machthabern wäre der Bau nicht möglich gewesen. Es entstand ein äußerst schlichtes Gebäude, nur ein Davidstern und hebräische Schriftzeichen lassen dieses Gebäude überhaupt als Synagoge sichtbar werden. Und trotzdem ist diese Synagoge etwas ganz Besonderes. Es ist der einzige Neubau einer Synagoge in der DDR. In Trier in Rheinland-Pfalz steht die 1956 gebaute Synagoge in einer hervorgerückten Lage im Stadtkern. Sie steht frei auf einem großen Grundstück und beansprucht diesen souverän für sich. Jedoch hat diese Synagoge in Trier nur winzige Fenster, die zudem mit schusssicherer Verglasung ausgestattet sind. Ihre Fassade aus geschlossenem Mauerwerk bietet sozusagen einen Schutzmantel. Das Innere soll geschützt werden, der jüdische Glaube und seine Anhänger. Wer ein Haus baut, will bleiben. Und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Sendung. Unsere Sendezeit ist schon fast rum und wir müssen den letzten Teil des Vortrags Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah von Frau Mirna Stieler auf nächste Woche verschieben. Daher bitten wir Sie um ein wenig Geduld. Hoffentlich hat Ihnen unsere heutige Produktion zum Thema jüdisches Leben gefallen. Am Mikrofon sagt Alex Schmidt Tschüss. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten. Bis dahin eine gesegnete Zeit. Musik